Dankeschön. Hallo. Wunderwelt der Technik. Ein Beamer im Jahre 2013 mal an einen Rechner anzuschließen. Jetzt funktioniert es aber. Wir sind leicht verspätet. Ich hoffe, ich kriege das alles noch hin. Mein Name ist Markus Beckedahl. Ich schreibe netzpolitik.org mit vielen anderen und mache den Digitale Gesellschafts-EV mit vielen anderen und beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Netzneutralität, was, sagen wir mal, jahrelang ein recht abstraktes Thema war, was auf einmal in diesem Jahr ein klein wenig unerwartet für uns in den gesellschaftlichen Mainstream und in die Tagesschau gepackt wurde. Mein Vortrag geht darüber, worum es überhaupt geht in dieser Debatte und vor allen Dingen ich versuche einen Überblick zu geben, was in diesem Jahr passiert ist, wie die ganze politische Debatte verlaufen ist, was es da für verschiedene Interessensgruppen gibt und ja, wo wir momentan sind, knapp 2,5 Monate vor der Bundestagswahl. In einer Zeit, wo die meisten Menschen leider nicht mehr buchstabieren können, wie man Drosselkom schreibt, weil alle nur noch Prism irgendwie als Hashtags nutzen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch einen guten Überblick geben kann. Wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr sofort reinwerfen. Ansonsten können wir am Ende diskutieren und am besten nicht über einzelne Slides. Ich hoffe, wir haben am Ende noch Zeit, weil jetzt fehlen halt schon 10 Minuten. Das Internet kann so aussehen, kann auch ganz anders aussehen. Das Internet ist einfach ein Netz der Netze. Viele Netze sind zusammengeschaltet worden und erfolgreich hat das Internet unter anderem eine Designentscheidung gemacht, die vor über 30 Jahren gefällt wurde von einigen der Urväter des Internets, unter anderem David Reed, die sich das sogenannte End-to-End-Principle überlegt haben. Die haben sich damals hingesetzt und dachten, eigentlich macht es Sinn aus technischer Sicht, wenn man die Intelligenz der Netze an die Endpunkte, an die Rechner, an die Devices verlagert. So, dass man im Endeffekt an den Enden, an unseren Computern, an unseren Devices, dass wir entscheiden können, welche Hardware wir nutzen wollen, welche Software wir nutzen wollen, welche Services wir nutzen wollen, welche Webseiten oder Protokolle wir nutzen wollen, ohne dass jemand in der Mitte entscheidet, das geht nicht, das geht schneller, das geht langsamer. Diese Designentscheidung hat es uns ermöglicht, dass das Internet so wurde, wie es ist. Dass halt diese ganzen Netzwerke miteinander kommunizieren und einfach mal, sagen wir mal, Bits und Bytes hin und her schubsen. Das mag jetzt technisch ganz im Detail irgendwie nicht ganz so gleichberechtigt sein, aber im Großen und Ganzen gilt halt dieses End-to-End-Principle eigentlich immer noch. Nur die Zeiten haben sich verändert. Während wir früher gar nicht so viel Intelligenz in den Netzen hatten, gibt es mittlerweile Technologien, die tatsächlich in der Lage sind, viel mehr Intelligenz in die Knotenpunkte der Netze zu packen und ja, sogenanntes euphemistisches Verkehrsmanagement zu betreiben. Das sind solche Maschinen, die Packet Inspection wird dafür ganz gerne verwendet, gibt auch viele andere Router und Switches. Kleiner Exkurs, die Packet Inspection ist für uns eine Risikotechnologie, eine Technologie, die ganz gerne, sagen wir mal, bei uns verwendet wird, um Voice-over-IP im Mobilfunknetzen zu blockieren. In anderen Ländern hat man weniger technische oder wirtschaftliche Gründe, sondern eher politische Gründe. Da wird dann halt der Dalai Lama im chinesischen Netz einfach mal ja, rausgesperrt. Man muss sich halt DPI vorstellen, wie so eine Post. Stellen Sie sich mal vor, die Post wird geöffnet, man liest den Inhalt und manche Pakete werden weggeschmissen, andere nicht. Genau das macht die Packet Inspection. Für uns ist halt deswegen die Packet Inspection, manche Techniker werden da eine andere Meinung haben, eine Risikotechnologie, die ja, geeignet ist, zu überwachen, zu kontrollieren und zensieren. Und wir sind halt der Meinung, naja, wir brauchen einfach mal andere Technologien auch zum euphemistischen Verkehrsmanagement als diese riesigen Boxen, mit denen man halt alles machen kann, weil der Unterschied zwischen Internet in Diktaturen und bei uns ist halt in der Regel eine Konfigurationsdatei. Und wenn man sich mit Politik beschäftigt, dann weiß man, dass man Konfigurationsdateien auch mal sehr einfach je nach Wetterlage ändern kann. Das war ein kurzer Exkurs zur Netzneutralität. Warum verletzen die Kernfrage ist, warum dürfen Telcos nicht einfach machen, was sie wollen? Immerhin gehören ihnen die Netze, wird immer eingewandt. Immerhin gibt es ja womöglich auch technische Gründe, warum man bestimmte Sachen macht. Unserer Meinung nach sollte man diese Fragestellung nicht den Telekommunikationsunternehmen überlassen, weil das Internet ist ein öffentliches Gut. Das Internet ist ein Wirtschaftsraum, aber es ist genauso gut ein Kommunikationsraum, wo wir drin leben, wo wir kommunizieren, wo wir einfach ja unser digitales Leben drüber laufen lassen. Insofern sind das alles gesellschaftliche Fragestellungen, wo wir als Gesellschaft über die Politik die Rahmenbedingungen vorgeben sollten und das nicht Telekommunikationsunternehmen aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen quasi unsere Lebenswelt vorkonfigurieren lassen. Wenn jetzt Telekommunikationsunternehmen die Netzneutralität, dieses End-to-End-Prinzip verletzen wollen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese 6 Möglichkeiten hat die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag in einem Zwischenbericht zur Netzneutralität definiert. Also eine Ungleichbehandlung oder Diskriminierung ist möglich in Form des Inhalts, transportierenden Datenmengen, des Nutzers oder Serviceanbieter bezahlten Qualitätsstandards. Einzelne Nutzer können diskriminiert werden, einzelne Dienstanbieter, einzelne Programme und Services. Was das bedeutet, ist eine andere Frage. Das war erstmal das, worüber sich die Enquete-Kommission in Sachen Netzneutralität geeinigt hat. Und das war auch mit das Einzige, worüber man sich damals geeinigt hat, weil es gab eine Arbeitsgruppe, wo es genau eine Spaltung in der Mitte dieser Enquete-Kommission gab. Und das war auch die einzige Abstimmung über diesen Zwischenbericht ganz zum Schluss, wo es einfach mit 17-17 ausging und es gar keine Handlungsempfehlung gab, weil es gar keine Mehrheit gab. Und da spielte sich auch damals schon quasi diese Debatte vorab wieder, die wir in diesem Jahr seitdem geführt haben. Zivilgesellschaft und Oppositionsparteien waren der Meinung, Netzneutralität sollte man gesetzlich verankern, damit man auch den Unternehmen eine Rahmenbedingung oder einen Rahmen vorgibt, in dem diese dann nachhaltig irgendwie ihre Geschäftsmodelle aufbauen können, während dann die aktuelle Koalition plus die ganzen Industrievertreter in dieser Enquete-Kommission der Meinung waren, der Markt wird es schon regeln. Das sind auch diese beiden Pole, die eigentlich seit 10 Jahren diese Debatte begleiten. Die einen sagen eher, sagen wir mal, wirtschaftsfreundlichen, der Markt wird es regeln, lassen wir die Telekommunikationsunternehmen schon machen, das ist gut für alle. Die anderen sagen, naja, vorsichtig, wir sollten die nicht zu viel machen lassen, weil irgendwann schaffen sie vollendete Tatsachen, die wir als Gesellschaft nicht mehr zurückdrehen können. Nun gucken wir uns das mal an, diese 6 verschiedene Diskriminierungen kann es geben. In Deutschland haben wir seit einigen Jahren Verletzungen der Netzneutralität, die aber bisher oder kaum jemanden interessiert haben. Am stärksten ist es im Mobilfunkbereich. Vodafone ist hier eigentlich neben T-Mobile am übelsten, wenn man es so sagen kann in Neudeutsch. Hier sieht man auch ein bisschen so diese Konsumentenverarschung. Mit Bestleistung alles bedenkenlos nutzen. Und im Kleingedruckten steht dann, die Nutzung für Peer-to-Peer-Kommunikation ist nicht gestattet. Oder der Alleskönner unter den Tarifen, stellt man sich eigentlich als Verbraucher vor, wow, der kann auch alles. Im Kleingedruckten, Peer-to-Peer-Kommunikation ist nicht gestattet. Wir haben uns mal dafür interessiert, was ist denn Peer-to-Peer-Kommunikation? Weil da kann man ja irgendwie ganz viel drunter fassen. Und geht man mal zu Wikipedia, dann liest man auch irgendwie auf der Seite, dass Peer-to-Peer-Kommunikation vieles umfassen kann. Sowohl auf den Seiten von Vodafone als auch von T-Mobile gibt es dann Übersetzungen, dass Peer-to-Peer-Kommunikation natürlich Computer-zu-Computer-Verbindungen meint. Ja, ein paar haben es verstanden. Also mit anderen Worten, bei Vodafone kann man die Superflat-Internet-Tarif kaufen, aber Internetnutzung ist verboten. Technisch kann man es schon nutzen, aber eigentlich hat Vodafone die Möglichkeit, jedem irgendwie juristisch anhand der AGB die Internetnutzung wieder zu entziehen. So kann es natürlich nicht sein. Wir haben noch ein paar andere Tarife, wo es dann total absurd wird. Nutzung für Voice-over-IP, Instant-Messaging und Peer-to-Peer-Kommunikation sind unzulässig. Auch bei Instant-Messaging stellt man sich die Frage, ist damit jetzt WhatsApp gemeint? Ist damit Java gemeint? Ist damit der Facebook-Chat gemeint? Was ja alles Instant Messaging ist. Darf ich denn überhaupt noch Facebook nutzen, weil der Chat da eingebaut ist und so weiter? Also technisch mag das möglich sein. Rechtlich ist man als Verbraucher da auf der total unsicheren Seite, weil Vodafone könnte eigentlich jemandem sofort irgendwie die Facebook-Nutzung untersagen. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, die ich hier nicht reingebracht habe. Zum Beispiel hat E-Plus mittlerweile einen Vertrag, wo man Prepaid kauft und wenn das Prepaid-Guthaben weg ist, dann kann man weiterhin Facebook nutzen. Also hier wird Facebook gegenüber allen anderen Anbietern bevorzugt, beziehungsweise alle anderen Anbieter werden benachteiligt. In eine ähnliche Richtung geht der Spotify-Deal mit der Deutschen Telekom oder mit T-Mobile gegen einen Aufpreis von 10 Euro. Kann man im Monat exklusiv oder sagen wir mal, ohne dass es auf die Bandbreite aufgerechnet wird, Musik über Spotify hören. Klingt super für alle Spotify-Kunden, klingt super für Spotify, klingt aber ganz schlecht für alle anderen. So, ne? Weil ich habe mal auf einer Veranstaltung die Telekom gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich? Kann ich mit meinem Podcast eigentlich auch denselben Deal mit der Deutschen Telekom abschließen? Die meinten, ja, alles kein Problem. Ja, aber versucht das mal zu machen. So, ne? Also bei der Telekom kann einem da keiner weiterhelfen. Und das ist tatsächlich auch so als Exklusivdeal mit Spotify kommuniziert und wird auch so durchgezogen. Das bedeutet halt, dass Spotify einfach gegenüber allen anderen bevorzugt wird. Und Spotify hat nun mal einen besonderen Vertrag mit Telekom. Und die Telekom profitiert davon, wenn ihr Dienst hier gegenüber allen anderen bevorzugt wird, weil sie verdienen daran, wenn Spotify eine größere Marktmacht hat. Benachteiligt werden halt alle anderen. Dann haben wir noch kleinere Fälle von, das war jetzt vor allen Dingen alles im Mobilbereich, das ist ein Auszug aus der AGB von Kabel Deutschland, die jetzt angefangen haben, ich weiß nicht, inwiefern sie das auch schon enforcen, auf jeden Fall steht es jetzt seit einem Jahr in der AGB, dass man halt irgendwann ab einem gewissen Volumen gedrosselt wird und zwar nur für einzelne Dienste, nämlich für File-Sharing-Anwendungen. Wobei, man fragt sich auch wieder, was sind File-Sharing-Anwendungen? Kabel Deutschland versteht darunter Peer-to-Peer-Programme wie BitTorrent, aber auch Usenet oder One-Click-Hoster. Da ist man dann auch wiederum so ein bisschen irgendwie aus Verbrauchersicht so ein bisschen irritiert, was genau ist denn jetzt ein One-Click-Hoster, wann ist denn ein BitTorrent oder welche Peer-to-Peer-Protokolle sind tatsächlich darunter. Aber wie gesagt, im Moment scheint Kabel Deutschland das nur teilweise zu enforcen, nicht immer, aber steht da auf jeden Fall schon drin und zeigt, wo die Reise hingeht. Wer sind jetzt die Stakeholder in der Debatte? Also Stakeholder sind halt die Teilnehmer, die mit unterschiedlichen Interessen in einer Debatte sind. Auf der einen Seite haben wir die Telekommunikationsunternehmen, die man allerdings nicht alleine sich anschauen kann, weil die haben eine Vielzahl an Verbänden, die natürlich auch alle für sie mitsprechen. Und auf der einen Seite Deutsche Telekom, Vodafone, Kabel Deutschland, wobei Vodafone gerade wieder Kabel Deutschland kauft, dann haben wir wieder noch weniger Wettbewerb und noch mehr Oligopol. Wir haben O2, wir haben E+, wir haben andere Kabelanbieter, andere DSL-Anbieter und wir haben ganz viele Verbände wie die mit komischen Abkürzungen wie Bitkom, VATM und so weiter, die alle in die Richtung argumentieren, der Markt wird schon regeln, möglichst wenig Regulierung. Und man sollte sie nicht vergessen, wir haben natürlich auch ganz viele Netzwerkausrüster, die halt gern die passende Hardware und Netzausbau-Hardware bereitstellen würden, wie Cisco und Lucent, Alcatel und viele andere, die natürlich in dieser Debatte auch mitmischen. Vor allen Dingen sieht man es immer ganz gut, wenn man sich anschaut, wer sich mit dem Bundeswirtschaftsministerium trifft, was zuständig ist für diese ganzen Fragestellungen. Da gibt es ganz viele Arbeitsgruppen und da vermisst man halt immer irgendwie alle anderen Stakeholder, außer denjenigen, die ein Interesse daran haben, dass es weniger Netzneutralität gibt. Warum verletzen Telekommunikationsunternehmen die Netzneutralität? Das hat vor allen Dingen drei Gründe. Ein Grund ist, dass sie die Netzneutralität verletzen, um die eigenen Gewinne zu steigern. Ist erstmal legitim. Wir haben eine Marktwirtschaft, aber im Endeffekt muss man halt Interessen abwägen zwischen den Telcos auf der einen Seite und den anderen Stakeholdern, die gleich noch kommen. Dann verletzen Netzbetreiber gerne die Netzneutralität, um unerwünschte Inhalte auszuschließen. Das ist, sagen wir mal, etwas, was wir in Deutschland im Moment noch nicht so stark haben. Wir haben das mal mit der Zensursula-Debatte gehabt. Wir haben es aber in vielen anderen Ländern, vor allen Dingen in repressiven Regimen, wo es ziemlich rigoros gehandhabt wird. Aber wir haben es auch in demokratischen Staaten wie den USA, wo mittlerweile auch Telcos aus unterschiedlichen Gründen politische Inhalte ausschließen. Also es gibt zum Beispiel einen Fall aus den USA, wo Abtreibungs Befürworter eine SMS-Mailing-Liste, sowas gibt's, ne? Also einrichten wollten. Und der Provider hat ihnen das untersagt, weil die halt Angst hatten, dass die Abtreibungsgegner, die als sehr radikal bekannt sind, irgendwie vielleicht mal Feuer legen bei denen vor der Tür oder sonst irgendwie einen Aufstand machen. Erst als die New York Times darüber berichtete, haben die dann mal ganz schnell ihre SMS-Mailing-Liste erhalten. Es gibt andere Fälle. Ein besonders abstruser Fall hatten wir in Deutschland, wo um 2004 herum der Provider Freenet ein paar Probleme mit seinen eigenen Kunden hatte. Und die Kunden haben sich organisiert über Foren, um über den ganzen Kundensupport von Freenet herzufallen und darüber zu lästern, aus berechtigten Gründen. Und Freenet hat dann einfach mal den Zugang zu diesen Foren für seine eigenen Kunden gesperrt. Die konnten die halt nicht mehr finden. Solche Fälle gibt es auch in den USA. Also mein Lieblingsbeispiel ist da auch noch, ich glaube AT&T oder Verizon, einer dieser beiden Provider war es, die haben ein Rockkonzert von Pearl Jam übertragen. Da war noch George W. Bush Präsident. Und der Sänger von Pearl Jam hat in diesem Livestream übers Internet dann irgendwann angefangen, seine Meinung zu George W. Bush dem Publikum mitzuteilen. Und die Reaktion von dem Provider war, die haben das einfach eingepiepst. Also wie man es aus dem Fernsehen kennt. Mit der Begründung, naja, sie hätten jetzt family-friendly values und das wäre ja eine obszöne Sprache gewesen. Und sie hätten das halt quasi mal, also ihre Kunden und ihre Kinder davor schützen müssen, dass sie sich solche Kritik anhören. Also das ist nicht nur etwas, was wir aus China oder Saudi-Arabien kennen. Diese Entwicklung gibt es auch in der westlichen Welt. Und der dritte Fall, Netzbetreiber verletzen die Netzneutralität. Aus technischen Gründen. Es kann manchmal zu Überlastung kommen. Es kann natürlich auch kommen, dass ein Router oder ein Switch mal kurzfristig ausfällt. Aber es kann natürlich auch sein, dass man nicht zu viel in den Ausbau gesteckt hat und halt hofft, durch irgendwie Einsatz in der Mitte von DPI oder sonstiger Hardware einfach mal irgendwie Geld zu sparen und trotzdem noch besser mit den Ressourcen managen zu können. Das ist der eine Stakeholder, der aber, sagen wir mal, in dieser Debatte bisher der mächtigste Stakeholder war, weil diese Telekommunikationsunternehmen, da geht es um viele Milliarden Euro und die haben echt viel Lobbyressourcen. Also wenn es irgendeine Anhörung gibt zum Thema Netzneutralität im Bundeswirtschaftsministerium, da sitzen dann 80 bis 100 Vertreter von den Telcos und so 20 Vertreter von den ganzen Rest, so inklusive Journalisten. Nächste Stakeholder, das sind die Inhalteanbieter oder Anwendungsentwickler. Das klingt jetzt auch erstmal abstrakt, ein Inhalteanbieter, das kann die Musikindustrie sein, das kann aber auch ein Blogger sein, das kann ZDF sein, das kann ARD sein, das sind alle diejenigen, die etwas aussenden. Und immer mehr Menschen senden etwas übers Internet aus. Das können auch Plattformen wie die Wikipedia sein, das können auch soziale Netzwerke sein, das kann aber Diaspora auch sein oder es können Startups sein oder freie Softwareprojekte. Also diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass sie quasi über das End-to-End-Prinzip Anwendungen schaffen oder Plattformen schaffen oder ja, Inhalte ins Netz stellen, ohne dass jemand in der Mitte entscheidet, diese Inhalte gehen oder diese Inhalte gehen nicht. Weil wir kennen es aus früheren Medienformen, dass wir früher immer eine Verknappung hatten, wer denn zum Sender werden kann, weil im Radio und im Fernsehen, da gab es einfach nur begrenzte Frequenzen. Da konnte nicht jeder einen Radiosender zum Beispiel machen, weil im UKW-Spektrum, da gibt es halt 30 Plätze. Das heißt, man brauchte halt erstmal eine Frequenz, man brauchte auch Geld, um irgendwie senden zu können, man brauchte Geld, um Leute finanzieren zu können ansonsten konnte man kein Sender sein. Das Internet hat es uns ja ermöglicht, dass auf einmal jeder zum Sender werden kann und jeder entweder das neue Google oder das neue Wikipedia oder sonst irgendwas erschaffen kann, ohne dass jemand in der Mitte irgendwie mitentscheidet. Insofern sind Inhalte, Anbieter und Anwendungsentwickler auch wir im Großen und Ganzen. Es sei denn, ihr seid noch irgendwie die sogenannten Couch-Potatoes, die im Internet noch konsumieren, wovon ich aber nicht ausgehe, weil ihr dann hier wahrscheinlich nicht wäret. Und dann gibt es eine große Überschneidung zwischen Inhalteanbietern, Anwendungsentwicklern mit der dritten Gruppe, den Nutzern. Die Nutzer, das sind auch wiederum wir. Die Nutzer sind auch teilweise in dieser Debatte etwas organisiert. Da gibt es halt den Verbraucherzentrale Bundesverband, die aber auch nur ein, zwei Leute haben, die sich damit beschäftigen können. Es gibt die DigiGuest, es gibt den Chaos Computer Club, es gibt EDRI, es gibt kleine Initiativen und es gibt ganz viele Unorganisierte und vor allen Dingen gibt es, ja, euch, wir, die halt ein Interesse dran haben, die ab und zu mal irgendwie sich auch dazu äußern, aber im Großen und Ganzen in dieser Debatte eigentlich diejenigen sind, die bisher am wenigsten gehört worden sind, wobei sich das in den letzten 2 Monaten dank der Deutschen Telekom etwas geändert hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie entscheidet man unter diesen 3 Stakeholdern? Und bisher war es halt vor allen Dingen immer so, dass sich die Telcos durchsetzen konnten, aber mittlerweile hat sich so einiges geändert. Da komme ich später nochmal zu. Wir standen jetzt die ganze Zeit vor dem Problem, dass halt Netzneutralität als recht abstrakte politische Debatte eigentlich seit 10 Jahren geführt wird, dass dieses End-to-End-Prinzip seit 30 Jahren da ist. Vor 10 Jahren haben sich die ersten Menschen Gedanken darüber gemacht, Tim Wu vor allen Dingen aus den USA, jetzt Professor, darüber, was passiert eigentlich, wenn auf einmal in die Mitte der Netze Intelligenz eingebaut wird, wenn dieses End-to-End-Prinzip verändert wird, was steht da auf dem Spiel und müssen wir uns darüber Gedanken machen. Wir haben verschiedene Debatten in Deutschland gehabt über die Reform der Telekommunikationsgesetzgebung oder im Rahmen der EU über das sogenannte Telekom-Paket im Jahr 2009, wo es immer als abstraktes Ding mitspielte, aber wo es halt absolut keine Chance gab, irgendwas zu verändern in Richtung mehr Nutzerinteressen, in Richtung mehr Inhalteanbieterinteressen. Wir haben mal vor 2 Jahren angefangen auf echtes Netz, eine Informationsplattform bereitzustellen, um dieses ganze Thema ein klein wenig weniger abstrakt zu erklären. Wir haben uns auch lange überlegt, ob man es schaffen kann, einen anderen Begriff einzuführen für Netzneutralität. Unser Vorschlag war und ist echtes Netz, aber es ist natürlich auch relativ abstrakt. Und eigentlich hat sich eher Netzneutralität durchgesetzt. Aber eigentlich wäre es halt sinnvoller, wenn man von einem echten Netz reden würde, weil ein echtes Netz, da ist dieses End-to-End-Prinzip eingebaut. Weil wenn man sich anschaut, wie Politiker reden, unterschiedlichster Parteien, wie auch die Telekom redet, dann sind alle dafür, Netzneutralität zu erhalten. Aber der Teufel liegt halt im Detail einer Definition von Netzneutralität. Deswegen ist unsere Definition eines echten Netzes, dass dieses End-to-End-Prinzip gilt und dass halt alle Verletzungen dagegen ein unechtes Netz sind. Wir haben auch schon versucht darzustellen, wie die neuen Geschäftsmodelle aussehen könnten an einem Guide, den man halt so runterscrollen kann. Wir haben versucht, das Ganze auch irgendwie zu verbildlichen mit, was ist halt ein unechtes Netz so? Keiner würde so eine Bank kaufen, die halt irgendwie kaputt ist. Wir haben auch schon ein Handbuch zur Netzneutralität erstellt, wo wir immer noch Spenden suchen, damit wir es auch mal schön drucken können. Und dann haben wir im vergangenen Jahr uns mal nach einer Greenpeace-Strategie Vodafone herausgepickt, als einen von verschiedenen Marktteilnehmern. Im Nachhinein sind wir ganz froh, dass wir Vodafone genommen haben, weil so hatten wir noch Zeit irgendwie für die Deutsche Telekom, für eine andere Kampagne. Und wir haben dann mal die Freiheit nehme ich dir gestartet, um halt Bewusstsein darauf zu werfen, dass wir halt echt ein Problem damit haben, dass halt Vodafone tief im Kleingedruckten uns Internetnutzung verbietet und viele andere Sachen verbietet, uns aber Internet verkauft. Wir haben da auch nochmal eine lustige halbesnetz.de Webseite gemacht, wo wir dachten, wir können vielleicht mal mit Katzen viel besser erklären, was man da irgendwie alles irgendwie im Kleingedruckten vorfindet, was sich halt in der Regel niemand durchgelesen hat. Wir kamen damals schon auf die Idee, einen Vodafail-Remixer zu machen, wo wir verschiedene Werbeplakate tatsächlich von Vodafone genommen haben, die man dann mit einem eigenen Spruch versehen konnte. Wir waren auch ein bisschen erstaunt, was so Telekommunikationsunternehmen tatsächlich für Werbevorlagen haben. Also sie haben natürlich andere Sprüche, aber da ist man dann trotzdem immer irgendwie positiv überrascht, wie zum Beispiel, das war dann eine Einreichung von jemandem. Also man konnte dann seine eigenen Sprüche da reintun und konnte das mit anderen teilen. Das war halt was anderes. Also keine Ahnung, wie die mit auf dieses Titanic-Bild kam im Original. Das alles und noch viel mehr filtern wir raus bei Vodafail. Oder wir haben die besten Tarifüberraschungen. Und das war alles ganz nett. Also 1500 Leute haben mitgemacht. Man hatte mal eine heiße Meldung, aber im Endeffekt interessiert es leider niemanden. Und schon gar nicht die Politik. Die dachten halt so, ja, Netzneutralität interessiert niemanden. Und wir saßen eigentlich die ganze Zeit da und überlegten uns, wie kann man denn Netzneutralität zum Wahlkampfthema machen? Und wir hatten eigentlich schon fast aufgegeben und dann kommt die Deutsche Telekom um die Ecke im März diesen Jahres, beziehungsweise ich glaube im Anfang April sind dann tatsächlich damit rausgekommen. Was auch ganz lustig war, dass halt zuerst Podcaster und Blogs über mögliche Entwicklungen bei der Deutschen Telekom berichtet haben, weil uns Papiere zugespielt worden sind, die von dieser Strategieänderung berichteten, wo wir selbst alle ein bisschen überrascht von waren. Nicht, dass sie auf solche Gedanken kommen, sondern dass sie jetzt auf solche Gedanken kommen. Weil man muss halt dazu sagen, was die Deutsche Telekom in den letzten Monaten versucht hat zu etablieren oder in den Markt einzuführen, basiert auf Diskussionen, die auf diesen ganzen Telekommunikationskongressen seit vielen Jahren geführt werden. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sind eigentlich Forderungen, die sie schon immer mal machen wollten, die sie in vielen Ländern versucht haben, wo sie sich in der Regel eine blutige Nase geholt haben. Und auf einmal gab es in Deutschland dann die Situation, dass sie herauskamen und auf einmal erklärten, naja, also zukünftig wird das Ganze dann so aussehen, wir drosseln auf ab 75 Gigabyte Volumen für die 16 Megabit Tarif und danach können noch bevorzugte Inhalte über einen sogenannten Managed Service weiter zu den Kunden durchgeleitet werden. Und man sich auch erstmal fragte, was ist denn jetzt so genau ein Managed Service oder sonst irgendwie? Was fällt darunter? Die Deutsche Telekom ist dadurch aufgefallen, dass sie eine echt lustige PR-Strategie hatten. Also lustig in dem Sinne, dass man die ganze Zeit sich fragte, ist da jetzt Strategie oder Verpeilung dahinter? Wo wir uns die ganze Zeit aber auch fragten, da arbeiten so viele hochbezahlte, intelligente Menschen, die können doch nicht alles total verpeilen, aber wir waren nicht in der Lage, dahinter eine richtige Strategie zu entdecken, dass sie immer nach und nach irgendwie auf Druck der Öffentlichkeit ein paar mehr Details irgendwie erklären mussten. Ich habe nur noch 15 Minuten. Okay, na gut. Diese Managed Services sehen so aus, dass man sich in etwa vorstellt, wir haben auf der einen Seite das freie und offene Internet, das sogenannte Best-Effort-Internet in dieser Debatte. Das funktioniert so weiter wie bisher, aber man baut jetzt noch eine Überholspur daneben. Die Frage ist da auch noch, macht man das über dasselbe Kabel? Im Moment gibt es halt, wenn man Kupferkabel hat, DSL, VDSL und so weiter, wird dann T-Entertainment sozusagen als Managed Service dadurch geleitet, wo es andere Regeln gibt. Oder kommt ein Kabel daneben? Das ist aber mal vollkommen egal. Die Deutsche Telekom versucht das so ein bisschen mit diesem Taschenspielertrick, indem sie halt sagte, naja, das freie und offene Internet, das wird halt irgendwann gedrosselt. Aber wir haben hier das andere, das nennen wir einfach Kabelfernsehen. Und in diesem Kabelfernsehen gelten einfach andere Regeln, weil das ist ja Fernsehen, das ist ja kein Internet mehr. Und dann eine Woche später erklärten sie, das ist hier der Deutschlandchef Nick-Jan van Damme in der Welt, naja, auf diese Überholspuren, natürlich läuft da unser Fernsehen drüber, aber da könnt ihr euch alle einkaufen. Kennt man ja von unserem Spotify-Dienst bei T-Mobile. Dann schickte unser Wirtschaftsminister einen offenen Brief an die Telekom. Sie schrieben zurück so, ist doch alles okay, weil das andere ist doch Fernsehen und Fernsehen ist ja total durchreguliert. Aber im Übrigen kann man sich da natürlich auch irgendwie mit seinem Musikdienst irgendwie drüber laufen lassen. Ist ja auch Fernsehen oder sonstige Anwendung. Und in dieser ganzen Debatte hatten wir auf einmal den Vogel des Jahres gefunden. Die sogenannte Drossel, bisher zumindest im Internet relativ unbekannt, mittlerweile von vielen halt als Vogel des Jahres gesehen. Und es fing halt etwas an, was wir seit vielen Jahren eigentlich so nicht mehr erlebt haben. Wir haben eine ungeheure Kreativitätsentfesselung bemerkt. Also das waren auch unsere ersten Bilder, wo wir auch zum ersten Mal festgestellt haben, wie gehen halt Bilder oder wie groß können Bilder viral in sozialen Netzwerken werden. Das waren so andere. Dann André. André Vatter hatte dann irgendwie die neuen Tarife irgendwie erklärt. Also zukünftig kauft man nicht mehr Internet, zukünftig wird das alles viel komplizierter, weil dann kann man halt den Super-Duper-Tarif und sonst irgendwie mit E-Mail und Wikipedia dazu kaufen. Dann gab es auch ganz lustige Sachen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die von der Telekom kamen, aber die kamen tatsächlich von der Telekom. Da dachten auch viele Leute, das muss aber auch jemand irgendwie einfach gefaked haben, wo sie halt dann erklärten, hey, 75 Gigabyte ist ja total viel. Wo halt dann andere erklärten, naja, wenn man mit 4 Leuten in einer Wohnung sitzt, ist es halt so viel. Wir hatten dann auch irgendwie ziemlich schnell alte Werbung entdeckt, die man halt auch remixen konnte, wie das hier. We'll be right back.
Also wir waren echt positiv überrascht, wie viele Vorlagen die Deutsche Telekom uns aus ihrer Werbeabteilung gegeben hat. Was halt dann folgte, waren halt ganz viele unterschiedliche dezentrale Aktionen. Malte Götz, damals ein Abiturient aus Düsseldorf, machte neben seiner Abiturprüfung dann eine Kampagne bei Change.org, die fast 200.000 Unterstützer gefunden hat. Wurde dann auch eingeladen, bei der Deutschen Telekom sein Anliegen unterzubringen. Die haben sich artig bedankt und meinten dann, wir machen trotzdem weiter. Johannes Scheller reichte beim Bundestag eine Petition ein, die innerhalb von 3 Tagen über 50.000 Mitzeichner gefunden hat, im Endeffekt 75.000, die es ihm ermöglichte, das Ganze im Petitionsausschuss vorzubringen. Da meinten auch alle, ja danke, wir machen jetzt mal weiter. Es gab andere Sachen wie den Drossel-Layer, was halt man sich als JavaScript über die eigene Seite legen konnte. Ganz viele fanden halt einen Gefallen daran, sich mit der Drosselung auseinanderzusetzen. Von jetzt gab es dann die Möglichkeit, so einen DSL-Vertrag, 16 Megabit einzutragen und dann eine URL anzusurfen. Dann konnte man sehen, wie lange es dauert, um eine Webseite anzusurfen, wenn man dann gedrosselt wird auf diese 384 Kilobit pro Sekunde. Unter anderem deutschetelekom.de. Also ich habe jetzt nicht so viel Zeit, 1,5 Minuten dauert das Video. Dann ging die Deutsche Telekom in die Offensive. Immer mehr schimpften sie über diese bösen Netzaktivisten, die sich überall zu Wort melden und nur ihre reine Klientelpolitik irgendwie vertreten, wenn sie ein freies Internet fordern und Netzneutralität. Aber es geht ja mehr um die einzelnen Interessen der Netzaktivisten. Wobei halt ganz interessant war, die Deutsche Telekom argumentiert immer damit, dass man 3% Heavy-User hat und diese 3% Heavy-User so viel Traffic verursachen, dass es alles gar nicht mehr geht. Aber wenn man sich anschaut, wie teuer Traffic ist und so weiter, geht es bei diesen 3% um irgendwie so zweistellige Millionenbeträge. Und zumindest überzeugt uns dieses Argument jetzt nicht wirklich. Natürlich für die Öffentlichkeit klingt das immer ganz viel so von wegen, oh, ich bezahle ja mit meinen wenigen Traffic irgendwie diese ganzen Heavy-User mit. Aber das Argument kann es ökonomisch gar nicht sein, weil Traffic eigentlich fast gar nichts mehr kostet. Naja, wir kennen es von der T-Vodafone-Remixer-Werbung. Wir haben dann noch den T-Remixer gemacht. Da hatten wir noch viel mehr Vorlagen als bei Vodafone gefunden. Also 30 Jahre oder sagen wir allein die letzten 3 Jahre Telekom-Werbungen sind ganz schön. Das kennt man hier von um die Ecke. Sehr beliebt war auch dieses Motiv und morgen erzählen wir den Internet gibt es nur jeden zweiten Tag, weil weltweit die Bits ausgehen. Schatz, diesen Monat darfst du Patches installieren, ich verzichte für dich. Und da haben wir mittlerweile irgendwie 5000 Einreichungen, wie das immer so ist, das ist viel mit Venture Capital. 10% sind super, der Rest ist halt nice try, aber für diese 10% lohnt es sich. Es gab dann noch verschiedene andere Kampagnen. Matthias Ritschel hat dann mal versucht, irgendwie aus Werbersicht das Ganze zu thematisieren, was das bedeutet, wenn am Mitte des Monats auf einmal alles gedrosselt wird, nichts mehr geht. Oder dieses hier. Wir hatten dann nochmal einfache Postkartenmotive gemacht. Und dann hatten wir auf einmal die Situation, dass die Deutsche Telekom davon ausging, das wird so 1-2 Wochen irgendwie Proteststurm im Netz bedeuten. Danach spielen alle wieder Computer oder beschäftigen sich mit anderen Dingen, weil das ist der nächste Shitstorm da. Aber es hielt halt an. Und wir hatten dann auch noch die tolle Chance, dass die Deutsche Telekom hier um die Ecke ihre Telekom-Hauptversammlung durchführte, so 3-4 Wochen nach Ankündigung, wo wir auch dachten, super, gehen wir hin. Wir haben dann erstmal eine Online-Demo gemacht unter demo.hilf-telekom.de, wo man dann sich beschweren konnte auf deren Seite. Aber wir sind dann auch hier hingegangen mit einem kleinen Bündnis aus Piraten Köln, Chaos Computer Club, DigiGuess und haben uns da vorgestellt. Und das war halt ganz lustig. Wir standen da morgens um 9 und dann dachte die Telekom, ja super, sie hacken jetzt mal unsere Pressekonferenz, weil auf einmal ganz viel Fernsehkameras da waren und kam mit ihrem Deutschlandchef vorbei und wir haben schön unser Banner dahinter postiert. Aber was die Deutsche Telekom halt nicht wusste, weil der Deutschlandchef die ganze Zeit in die Kameras vor sich guckte, aber nicht nach oben, dass an dem Parkhaus nebenan so Sam und Fukami und so weiter standen, um dieses 14x5 Meter transparent, was wir gemacht hatten, runterhängen zu lassen. Was so das größte Transparent war, was wir je gemacht haben, hätte auch noch viel größer werden können, aber ja, irgendwann geht halt das Geld aus für den Druck. Das ist ja auch nicht billig, sowas zu machen. Und ich war so ein bisschen am Schwitzen, weil dieser Telekom-Typ machte da die ganze Zeit seine Pressekonferenz auf unserer kleinen Demo und das Banner hing nur zur Hälfte und ich sah da immer nur irgendjemanden Fukami oder so vorbeugen und sah ihn auch schon runterkippen und so weiter. Und dann war der Deutschlandchef gerade fertig und wir konnten dann den ganzen Kamerateams sagen, und jetzt drehen Sie sich mal um und gucken nach links oben. Das hat auch super funktioniert. Eigentlich waren wir da auch nur mit 15, 20 Leuten, aber wir haben es in die
Tagesschau geschafft.
Schon früh haben sich
die Demonstranten vor der Hauptversammlung postiert. Die neue Preispolitik der Telekom im Internet bringt sie in Rage.
Okay, wir haben jetzt aber auch nicht so viel Zeit.
Das führt zu einer
Also Tagesschau, ZDF heute, RTL. Ja, es gab auch noch andere Motive, die ein bisschen politischer waren, wie das hier. Ja, auf jeden Fall, was dann dazu führte, ein bisschen mehr Panik, aber eine politische Debatte, wie können wir jetzt damit umgehen, weil die Politik wurde auch ein bisschen nervös, weil es ist Wahlkampf und alle hatten gehofft, dass es in diesem Wahlkampf um andere Themen gibt. Keiner hat auf Netzneutralität gesetzt und auf einmal hat die Deutsche Telekom unserer deutschen Politik irgendwie ein Wahlkampfthema geschenkt, was zumindest unserer Regierung überhaupt nicht gefiel, die halt auch irgendwie mit einem Drittel an denen beteiligt ist. So. Weil auf einmal hatten wir eine Diskussion darüber, wie kann man Netzneutralität gesetzlich verankern. Und es gibt im Moment in der Welt drei Staaten, die das schon gemacht haben. Chile als erste, die Niederlande als zweite und aktuell relativ neu Slowenien mit dem besten Gesetz. Es gibt in einigen anderen Ländern Diskussionen wie in Frankreich, wo es aber nicht ganz so gut aussieht. Und es gibt in Deutschland Diskussionen. Während die Opposition der Meinung war, wir müssen Netzneutralität gesetzlich verankern und zwar richtig gut im Telekommunikationsgesetz, was wir 2011 schon hätten machen können, wo aber die Regierung meinte, naja, der Markt wird schon regeln. Sie haben dann in letzter Minute einen Paragraph 41a reingebracht, der eine Verordnungsmöglichkeit vorsieht. Allerdings muss man sich da auch im Detail anschauen, was kann diese Verordnung machen? Und zwar eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung kann sie ermöglichen oder eine Grundlage dafür schaffen. Aber wie immer, hier steckt der Teufel im Detail einer Definition. Genau davon redet auch die Deutsche Telekom. Die sagen auch, ja, diskriminierungsfrei wird natürlich unser Managed Service sein. Diskriminierungsfrei ist, wenn jeder bezahlen kann, so, und, um auf unsere Überholspur zu kommen. Also wir sagen da auch nicht nein, wenn sie mit ihrer Wikipedia kommen und Geld auf den Tisch legen, sozusagen. Mittlerweile gibt es den Entwurf einer Verordnung zur Gewährleistung der Netzneutralität. In allerletzten Minute hat das Bundeswirtschaftsministerium, was halt echt angepisst war von dieser ganzen Debatte, die sie halt geschenkt bekommen haben von der Deutschen Telekom, halt den auf den Tisch gelegt. Theoretisch ist es noch möglich, bis zur Bundestagswahl inklusive Sommerpause jetzt das Ganze durchs Kabinett zu bekommen und dann in der Bundesratssitzung zwei Tage vor der Bundestagswahl mit dem Bundesrat das Ganze zu beschließen. Wir wissen immer noch nicht so genau, was wir von dieser Verordnung halten sollen, weil es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Der Spotify-Deal wäre möglicherweise verboten. Man muss immer sagen, möglicherweise, weil auch hier steckt der Teufel im Detail. Man redet mit zwei Juristen, hat drei Meinungen. Wir wissen noch nicht so genau, was passiert mit diesen Mobilfunktarifen. Dürfen die dann nicht mehr verkauft werden? Müssen dann Vodafone und T-Mobile neue Tarife rausgeben, weil auf einmal das mit der Peer-to-Peer-Kommunikation nicht mehr erlaubt ist? Oder müssen sie nur die Internet-Flatrates in Online-Dienst-Flatrate umbenennen, damit sie das weitermachen können? Was klar ist, diese Drosselkompläne werden aber weiterhin möglich sein mit diesem Managed Service, indem man einfach Kabelfernsehen irgendwie drauf benannt. Und insofern hilft das dagegen nichts. Und das größte Problem an dieser Verordnungsmöglichkeit ist, dass es halt einfach nur eine Verordnung ist. Es steht nicht richtig im Gesetz drin. Das heißt, Netzneutralität steht zwar als Regulierungsziel im TKG drin, aber nur als eines von vielen und ist eher nachrangig. Und die Deutsche Telekom und Vodafone und Co. könnten vor Verwaltungsgerichte gehen und hätten große Chancen, dass halt einfach gesagt wird, na, andere Regulierungsziele sind aber wichtiger und das würden dann die Verordnung wegpacken. Also mit anderen Worten, richtiger wäre es, das Ganze gesetzlich zu verankern. Die Bundesregierung ist gerade nicht dazu willig. Alle drei Oppositionsparteien sind dazu willig. Die Chancen, dass alle drei Oppositionsparteien nach der Wahl die Regierung stellen, sind aber eher gering. Insofern könnte es sein, dass halt diese Verordnung jetzt durchkommt. Das könnte eine kleine Verbesserung darstellen, aber das Endziel oder sagen wir mal, das Ziel ist immer noch nicht erreicht, nämlich eine richtige gesetzliche Verankerung zu schaffen. Auf der anderen Seite gibt es auf einmal auf EU-Ebene
Ja, Nili Größ, die seit 4 Jahren Kommissarin für die digitale Agenda ist und seit 4 Jahren sagt, na, Netzneutralität ganz wichtig und der Markt wird schon Regeln, sagt. Und jetzt kommt sie auch mal wieder hervor und nächstes Jahr geht sie in Rente und jetzt erzählt sie wieder mal was, na, man müsste das vielleicht mal regeln. Was auch immer dann von den Medien aufgenommen wird, EU-Kommission möchte Netzneutralität regeln, aber die Chance hat sie seit 4 Jahren. Und seit 4 Jahren wird sie regelmäßig vom EU-Parlament daran erinnert, dass sie mal gefälligst Netzneutralität gesetzlich verankern soll. Und seit 4 Jahren verzögert sie das Ganze raus. Mittlerweile gibt es auch Studien, die halt sagen, in der EU werden 20% aller Tarife im Kabelnetz Netzneutralität gefährdet und fast 50% im Mobilinternet. Also das Problem ist da, das Problem ist auch sogar in Zahlen adressierbar, aber ja, man macht es nichts. Und auch wenn man hier wieder sieht in ihrem Ding, I want you to be able to say that you saved the right to access the open Internet by guaranteeing net neutrality, dann weiß man, sie meint wiederum nur das freie und offene Internet gleich best effort Internet. Aber sie sagt damit auch explizit, naja, so Managed Services, wie die Deutsche Telekom sie einführen möchte, sind natürlich auch möglich und das wollen wir natürlich nicht verhindern, was wir gerne verhindern wollen würden. Um das Ganze mal abzuschließen, mit unserer Kanzlerin, bekannt für ihre klaren Worte.
Und das Stichwort Netzneutralität ist für uns sehr wichtig. Jeder Nutzer, egal was er verdient, welchen Bildungsgrad er hat, soll die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Internet zu bekommen. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben.
Genau, das sagen wir auch und deswegen würden wir uns freuen, wenn Angela Merkel sich auch mal darum kümmern würde, genau dieses Internet einer zweiten Klasse zu verhindern. Und wir sagen ganz klar, Deutsche Telekom drosseln, Netzneutralität ins Gesetz und das war mein Vortrag. Vielen Dank. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch Zeit für 5 Minuten? Gut, dann die eigentliche Frage, die ich gar nicht adressiert habe, weil sie eigentlich viel größer ist, ist, hat damit halbwegs zu tun, weil jetzt kommen natürlich immer nach solchen Vorträgen die Debatten auf, naja, aber technisch ist es doch notwendig, dass wir da gewisse Formen von Netzwerkmanagement machen, weil der Breitbandausbau muss doch finanziert werden oder die Geschäftsmodelle sind doch notwendig, weil der Breitbandausbau muss finanziert werden. Und die eigentliche, viel spannendere Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass das Internet ein öffentliches Gut ist und wie wollen wir uns als Gesellschaft diesen Breitbandausbau leisten? Und das sind eigentlich Debatten, die man nochmal gesondert führen müsste, weil da geht es nämlich geht's ja auch wiederum um diese beiden Fragestellungen. Auf der einen Seite sagen die einen, ne, der Markt wird schon regeln, lass sie das alles mal machen, aber wollen wir den Markt tatsächlich unsere Infrastrukturen und Kommunikationswege der Zukunft alleine regeln lassen oder wollen wir als Gesellschaft denn nicht, dass bestimmte Werte, dass bestimmte Prinzipien wie Offenheit da fest verankert werden und was ist es uns als Gesellschaft wert? Um halt diesen Breitbandausbau beispielsweise durch Förderung mit zu finanzieren.
Du kannst auf den Tisch, wenn du willst. Also so Hallo. Weit,
hallo.
Also die Netzwerkanbieter behaupten immer, ihnen gehören die Netze. Aber im Endeffekt werden sie ja auch nur mit Subventionen unterstützt. Also vom Staat, weshalb auch Nicht-Telekom-Nutzer für die Telekom-Netze zahlen. Und also soweit ich das weiß. Und dass somit würde ich nicht, also ich finde die Aussage falsch, dass denen die Netze gehören, wenn alle sie mit subventionieren. Hm?
Ja, ist ein bisschen komplexer. Also wird gerne das Argument vorgebracht, naja, wir haben ja den Ausbau oder wir haben das Netz der Telekom finanziert, deswegen gehört es uns mit. Aber wir haben auch gleichzeitig als, sagen wir mal, Staat, als Gesellschaft irgendwie diese Netze ganz teuer an die Aktionäre der Telekom verkauft. Sozusagen gehört es wiederum denen. Aber man könnte eine Förderung des Breitbandausbaus mit einer Verpflichtung zu Netzneutralität verbinden. In den USA hat das zum Beispiel Obama versucht, indem er gesagt hat, naja, ihr wollt Geld, also Geld bekommt ihr nur, wenn ihr tatsächlich neutrale Netze vorhaltet. Das Problem war halt nur, da haben sie gesagt, na, dann nehmen wir halt kein Geld und machen es halt anders und machen andere Geschäftsmodelle.
Hallo, ich bin der Tumay. Das Thema Netzneutralität weitet sich für mich oder spannt sich für mich eigentlich viel weiter aus als über das Internet alleine. Das haben wir ja auch in den ganzen anderen Infrastrukturnetzen. Das haben wir gesehen bei der EU-Wasserverordnung. Da ging es ja genauso drum, wie im Grunde genommen das Wassernetz dann versucht wurde, dann in private Hände zu geben. Und sollte das ganze Thema nicht eher in Richtung, du hast es auf deinem T-Shirt, ja, wenn man das Creative oben weglässt, eigentlich als Commons stärker noch kommuniziert werden, also dass allgemein Netze in, es gibt ja diesen Ausdruck, Netze in Nutzerhand ja, gehören und eben auch der Gesellschaft vorgehalten werden und eben nicht nur der Wirtschaft zum Fraß vorgeworfen werden, sodass die eigentlichen Nutzer, nämlich wir oder auch die Gesellschaft letzten Endes, für Dinge, die sie ja selber bezahlt hat, wie jetzt, ich meine, Telekom ist historisch ja eigentlich ein Staatsunternehmen gewesen und das wurde alles durch Steuergelder schon aufgebaut oder auch bei der Bahn, genau die gleiche Kiste, dass der Staat verpflichtet wird oder sich selber verpflichtet, Netze halt wirklich selber zu pflegen oder zur Verfügung zu stellen und die Dienste, die dann über diese Netze dann laufen, über Wirtschaftsunternehmen halt dann anbietet. Ich meine, die Diskussion ist natürlich noch viel weitreichender und bezogen aufs Internet nur ein kleiner Punkt oder andersrum das Internet dann ein kleiner Punkt, aber für mich steckt da noch viel, viel mehr dahinter, als jetzt eben sich nur auf das Internet zu konzentrieren, weil da für mich eine übergeordnete Philosophie dahinter steckt, die wir halt jetzt hier wieder mal sehen, dass das auch eben vor dem Internet halt keinen Halt macht.
Ja, kann man gerne auch philosophisch diskutieren. Ich bin halt, habe versucht, die politische Debatte im Moment darzustellen und wir sind da schon mal ganz froh, dass wir diese politische Debatte bei dem Thema zumindest so gerade haben und wir führen sie halt mit einer Handvoll Leuten im Endeffekt. Insofern fällt es uns dann ein bisschen schwer, im jetzigen Zeitpunkt so einen philosophischen Überbau, der auch berechtigt ist oder der auch notwendig ist, sich darüber mal so gesamtkonzeptionell Gedanken zu machen, in diese Debatte reinzubringen. Aber im Endeffekt, Internet ist ein öffentliches Gut, wir haben auch andere öffentliche Güter und da ist halt die Kernfrage, sollen wir das einfach komplett dem Markt überlassen, alles komplett liberalisieren oder sagen wir als Gesellschaft, naja, gewisse Regeln, gewisse Werte müssen wir halt vorgeben und dann kann halt gerne die Marktwirtschaft sich daran orientieren und das Ganze irgendwie dann in diesem Rahmen mit neuen Geschäftsmodellen versehen. Gut, dann vielen Dank. Ich bin noch bis morgen hier, wenn ihr Fragen habt.